Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lifeline. Das hier wird heute eine etwas andere Folge, denn es ist schon die letzte Folge der zweiten Staffel. Wir gehen in eine kleine Sommerpause, erfrischen uns, holen Luft, ja, und genießen auch das hoffentlich gute Wetter. Möge es nicht zu kalt, nicht zu heiß sein, möge es genug regnen, bevorzugt nachts, damit der Planet Erde nicht zu sehr austrocknet. Und ich werde reisen mit meiner Familie, werde tatsächlich Urlaub machen und danach nicht nur erholt zurückkommen, sondern auch viele frische Ideen mitbringen und hoffentlich auch dann entsprechend wieder Gespräche führen, die dann in die dritte Staffel von Lifeline münden. Nichtsdestotrotz, es gibt noch eine Episode und das ist, wie gesagt, eine etwas andere, denn es ist mehr oder weniger Lifeline umgekehrt. Nicht ganz, aber heute kannst du, wenn du Lust hast, etwas über mich erfahren. Ich war vor einigen Monaten zu Gast im fantastischen, wunderbaren und maximal geliebten Podcast On the Way to New Work, der von Christoph Magnussen und Michael Trautmann gehostet wird. Michael war mein Host. Wir haben zu zweit gesprochen, Christoph war verhindert. Und ich habe erzählt, woher ich komme, was mir wichtig ist und ehrlicherweise auch sehr viel über mich selbst durch dieses Gespräch gelernt. Es gab unfassbar viel an Feedback und Reaktion. Menschen haben sich bei mir gemeldet, wollten mehr darüber erfahren, wie wir bei Helper arbeiten. Und insofern wünsche ich euch gute Unterhaltung. Vielen Dank für die Treue hier bei Lifeline, die ihr diesem kleinen, feinen Podcast haltet. Und vielen Dank für die vielen Impulse und das Feedback, das ihr mir schickt. Ich freue mich, euch hier bald wieder begrüßen zu dürfen, dann zur dritten Staffel von Lifeline. Habt einen wunderschönen Sommer.
Unser heutiger Gast hat Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin und Applied Media Economics an der Hochschule mit Weida studiert. Nach Stationen in der Unternehmenskommunikation, unter anderem als Head of Digital Public Affairs bei der E-Plus-Gruppe und als Senior Vice President PR und Communications bei Glossybox, hat er 2017 die PR-Agentur Hyper gegründet. Dort ist er heute Chief Attention Officer. Mit Hyper setzt er auf Kommunikation, die nicht Selbstzweck ist, sondern echten unternehmerischen und gesellschaftlichen Mehrwert schafft. Die Agentur arbeitet für Startups, Mittelständler und Konzerne und begleitet sie bei Themen wie Markenaufbau, Digitalisierung und Krisenkommunikation. Hyper ist seit Tag 1 ein vollständig remote arbeitendes Unternehmen, eine bewusste Entscheidung, die Flexibilität und Leistung miteinander vereinen soll. Unser Gast ist nicht nur ein Vordenker in Sachen New Work, sondern auch ein früher Anwender von KI in der Kommunikation. Mit seinem Team entwickelt er innovative Ansätze, um sich den großen Herausforderungen der sich wandelnden Arbeitswelt zu stellen. Seit mehr als 7,5 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärken kann, statt ihn zu schwächen. In 468 Gesprächen haben wir mit fast 600 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Warum ist Kommunikation ein so mächtiges Tool für Veränderungen? Wie führt man ein rein remote arbeitendes Team so, dass es leistungsfähig und zufrieden bleibt? Und wie verändert KI die Kommunikationsbranche? Fest steht, für die Lösung der aktuellen Herausforderungen brauchen wir neue Ideen und auch neue Herangehensweisen. Und daher suchen wir weiter nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Sacha Klein. Herzlich willkommen, lieber Sacha.
Danke, lieber Michael. Es ist mir wirklich ein großes Fest und es hat sich gerade angefühlt, als müsste ich auf eine große Showbühne bei Thomas Gottschalk. Insofern schlottern mir ein wenig die Knie.
Brauch gar nicht, weil es ist ja nur der rote Teppich bei Riverside. Wir kennen uns schon so lange, haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, auch wenn wir uns nicht oft sehen, aber wir sind verbunden. Du bist auch jemand, der mir kritisch mal was rüberschmeißt, wenn ihm was auffällt, was ich wahnsinnig schön finde in so einer Zeit, wo eigentlich alles immer toll und gut sein muss. Also wir sind liebevoll kritische Wegbegleiter. Wir haben uns kennengelernt vor vielen, vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
Also ich erinnere mich an folgende erste Begegnung. Die war tatsächlich, in der heutigen Zeit ist es ja umso bemerkenswerter. Wir waren zusammen an einem Ort, nämlich in Berlin, im Basecamp, beziehungsweise haben uns vorher telefonisch und virtuell kennengelernt, wo du eine großartige Initiative vorgestellt hast, nämlich eine neue Top-Level-Domain, die Menschen dafür sensibilisieren sollte, dass das Thema HIV noch immer nicht gelöst ist.
Das ist super nett und das ist typisch Sacher, dass du quasi das Thema erinnerst, die Inhalte, die Story. Ich erinnere vor allen Dingen den Raum, denn dieses Basecamp war damals, wenn man so, eigentlich kann man sagen, Vorläufer der Coworking Spaces, einer der ersten. Es war ein Café mit Möglichkeit zum Arbeiten, zum Connecten, was damals von E-Plus betrieben wurde. Und du hast da das als Teil deiner Verantwortung unter deinen Fittichen gehabt. Und ich war wahnsinnig begeistert, was für ein lässiger und cooler Typ du warst. Das ist meine Erinnerung.
Dankeschön.
Ich hatte das Thema schon vergessen. Ich hatte vergessen, dass es dort HIV war.
Ja. Nee, also ich habe das Thema nicht vergessen. Mich hat das total berührt. Und ich fand es bemerkenswert, dass Menschen Kommunikation und Kreativität für ein so gutes und wichtiges Thema einsetzen können.
Ja, cool. Ja, wir haben uns dann viele, viele Jahre wieder getroffen. Du bist unter anderem auch Christophs Berater für das Thema PR und hast auch uns immer mal wieder tolle Gäste genannt, zugeführt, wie immer man das nennt, was das wirklich toll ist. Auch Gäste, an die wir so sonst gar nicht rangekommen wären. Und wir erwähnen das ja immer am Anfang, dass die Leute wissen, was ist das für eine Beziehung? Gibt es da eine Beziehung? Und wir haben schon ganz lange drüber gesprochen. Christoph wollte und wäre auch wahnsinnig gern dabei, hat aber gerade viel in der Familie so an Herausforderungen und kann es deswegen heute nicht möglich machen, lässt sich herzlich grüßen. Und da du ja ein langjähriger Hörer unseres Formates bist, kann ich gleich reinspringen mit dir. Denn ich finde deine Geschichte bemerkenswert, vorbildlich, lustmachend und auf so eine ganz herrliche Art auch. Ja, mir fehlt eigentlich das richtige Wort. Ich versuch's nochmal. Ja, einfach schön. Ist eine schöne Geschichte. Und ich nehme dir ruhig die Zeit dazu. Sie macht ganz viel Mut und Hoffnung. Das ist das Hauptthema, was ich verbinde. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, das ist die schönste Frage, finde ich, die man sich für dieses Format hätte ausdenken können. Lustigerweise im Rahmen unserer Arbeit, meine Kollegin und ich stellen diese Frage genau so und verweisen jedes Mal auf euch und euren Podcast, wenn wir anfangen mit neuen Auftraggebenden zu arbeiten. Wie bin ich der geworden, der ich heute bin? Ich bin in Odessa geboren, die heutige Ukraine, damals war es die Sowjetunion. Ich habe an die Zeit in der Sowjetunion ehrlicherweise nicht so viele Erinnerungen, weil ich mit 4 Jahren mit meiner Mutter und meinen Großeltern ausgereist bin. Ich kann mich an die Zugfahrt erinnern. Wir sind mit dem Zug damals nach Wien gefahren. Das war eine 3-tägige Zugfahrt und ich kann mich nur erinnern, dass wir ein eigenes Abteil hatten und irgendwie jeder Grenzübergang wahnsinnig aufregend war. Und ich glaube, meinen Großeltern jedes Mal die Knie geschlottert haben, die diese Ausreise 7 Jahre lang vorbereitet haben und daran gearbeitet haben, dass wir ausreisen durften. Und bin dann 1985 im Januar, ich weiß nur, es hat geschneit, als wir hier angekommen sind und es war kalt und mich hat niemand verstanden, logischerweise, weil ich kein Deutsch sprach, sind wir nach Berlin gekommen. Und das hat, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen was damit zu tun, wie ich angefangen habe, die Schule zu erleben und zu sehen. Ich konnte in Odessa schon lesen und schreiben. Und ich glaube, es war halt dieser sowjetische Drill, den man irgendwie zu hören bekommt. Ich habe das im Kindergarten gelernt oder beherrschte das auf jeden Fall und kann bis heute ganz okay Russisch lesen, obwohl ich das nie hier gelernt habe. Das heißt, das muss irgendwie noch aus der Zeit stammen und bin dann eingeschult worden, habe mir selber Lesen und Schreiben in der ersten Woche beigebracht und war dann ein furchtbar unerträgliches Kind in der ersten Klasse, weil für mich war 1 plus 1 logischerweise 2. Und für einige meiner KlassenkameradInnen war das halt nicht ganz so logisch, weil die vielleicht nicht die gleiche Art von Förderung und auch Fordern erlebt haben in der Vergangenheit wie ich. Was letztlich dazu geführt hat, dass ich Probleme gemacht habe und Probleme bekam und die erste Klasse überspringen musste. Ich muss es tatsächlich genauso sagen, weil es hat sich überhaupt nicht als positiv für mich ergeben. Ich hatte dann extrem große soziale Probleme. Ich war einfach ein sehr, sehr unreifes Kind, das immer wieder angeeckt ist und bei dem dann eben auch im Laufe der Zeit Wissenslücken entstanden sind. Schule hat mir viel weniger Spaß gemacht. Ich habe irgendwie dann mich durch die Schule gequält, ein relativ durchschnittliches Abitur gemacht. Und ich würde sagen, so ab der 7., 8. Klasse war ich es auch gewohnt, einfach irgendwie mittelmäßig zu sein. Ich hatte bis zur 9. oder 10. Klasse nie eine 1 auf dem Zeugnis, aber auch nie eine 5. Und bin halt irgendwie so durchgekommen, war nie versetzungsgefährdet und habe mich damit arrangiert, mittelmäßig zu sein. Hab dann angefangen, Yoga zu studieren. Und das war für mich irgendwie so ein ziemlich blöder Moment. Ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt, was ich eigentlich hätte tun sollen. Hab mir erst recht keine Gedanken gemacht, was ich gerne mag, sondern wie das halt so ist in einem russisch-jüdischen Haushalt, gibt es eigentlich für Kinder nur 3 Möglichkeiten. Du studierst BWL, Medizin oder Jura. Medizin war ausgeschlossen, weil ich das mit dem Blut überhaupt nicht vertrage. BWL habe ich nicht so richtig verstanden, was das eigentlich sein soll und dachte, das dreht sich irgendwie nur um Bilanzen. Das klang nicht wirklich spannend. Und bei Yoga dachte ich irgendwie an Perry Mason, an die TV-Serie. Und dachte, ach, das klingt gut, das kriege ich vielleicht hin. Naja, das Yoga-Studium war ganz anders. Und ich habe, glaube ich, im 2. Semester gemerkt, das kriege ich nicht hin. Also vielleicht irgendwie so mittelmäßig, wie ich halt war, schummel ich mich bis zum 1. Staatsexamen durch. Aber mehr als das hatte ich gar nicht die Ambition und habe mich dann erinnert, was ich eigentlich wirklich gerne mag, nämlich schreiben und Geschichten erzählen. Ich habe das in der Schule in der Schülerzeitschrift gemacht, eine eigene Schülerzeitschrift gegründet und habe mich dann um journalistische Praktika beworben, mit Ach und Krach dann irgendwann eins bekommen, nachdem ich dann eine eigene Online-Zeitung aufgesetzt habe, um irgendeine Form von Arbeitsprobe zu haben und habe damals das erste Mal gesehen, oh, da gibt es ja tatsächlich etwas, wo du nicht einfach nur durchschnittlich und mittelmäßig bist, sondern wo ich auch tatsächlich als Praktikant in einer Redaktion zumindest Leistungsträger sein konnte, wenn ich sogar noch ein kleines bisschen mehr. Und im gleichen Atemzug habe ich dann eine Frau kennengelernt, die zuerst meine Freundin, jetzt meine Frau ist, die mich immer wieder ermutigt hat, meine eigenen Glaubensbekenntnisse im Sinne von, das schaffe ich nicht und darüber komme ich nicht hinaus, nicht nur zu hinterfragen, sondern ad acta zu legen, die mir auch, glaube ich, so ein bisschen den Druck gemacht hat, den ich zu Hause nie bekommen habe, im Sinne von, mach doch etwas, was dir wirklich Spaß macht und nicht etwas, was sich auf dem Papier gut anhört und anfühlt. Und das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann mein Yoga-Studium zum Glück an den Nagel gehangen habe, ohne es jemals mit einem Abschluss zu beenden und etwas studiert habe, wovon ich die Hoffnung hatte, dass es schlicht und ergreifend schnell gehen würde und ich am Ende einen Abschluss in den Händen halten würde. Das war eben angewandte Medienwirtschaft mit dem Schwerpunkt PR und Kommunikation. Habe mich dann nach einigen Stationen im Journalismus in die PR verändert, habe viel in Startups gearbeitet, unterfinanziert, überfinanziert, klein, groß, war dann 4 Jahre lang in einem Konzern, die Plus-Gruppe, die du schon angesprochen hattest, wo ich die Chance hatte, das Basecamp zu entwickeln und dann eben auch leiten zu dürfen, bin dann zu Glossybox gegangen und habe mich 2016 zuerst als Kommunikationsberater selbstständig gemacht und 2017 dann die Kommunikationsagentur Hyper gegründet. Das vielleicht im Schnelldurchlauf.
Wow. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt unser Werbepartner für diese Woche. Gesund bleiben und das nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Job. Dafür gibt es jetzt eine digitale Lösung, die Unternehmen und ihre Mitarbeitenden bei der Gesundheitsförderung unterstützt. Das Work-Life-Portal der Techniker Krankenkasse. Hatten wir ja auch schon im Podcast. Lohnt sich sehr, die Folge. Die Techniker ist mit über 11 Millionen Versicherten eine der größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland und setzt mit dem Work-Life-Portal auf digitale Angebote rund um körperliche und mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Leute, das Thema ist nicht zu unterschätzen. Es ist ein großes Thema. Und deswegen lohnt sich der Blick hin. Das Portal hilft Unternehmen dabei, Gesundheitsmaßnahmen im Betrieb zu planen, zu koordinieren und eben auch einfach umzusetzen. Und zwar ganz ohne großen Aufwand. Es gibt Kalenderbuchungs- und Umfragefunktionen, mit denen sich verschiedene Aktivitäten zur Prävention organisieren lassen, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden bei euch. Und für alle Beschäftigten, die können wiederum über die zugehörige App an den vielseitigen Trainings teilnehmen, Rezepte entdecken, Tipps für den Alltag bekommen und werden sogar belohnt, wenn sie besonders aktiv sind. Also, guckt es euch mal an. Wie gesagt, Gesundheit, Prävention, ein Riesenthema und immer wichtiger. Schaut mal rauf auf worklifeportal.de. Alles in einem Wort, worklifeportal.de. Jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work.
Also es ist ja jedes Mal anders, die Geschichte zu hören, und sie ist bei dir so persönlich, weil du sie ja sofort mit dem Zeigen einer Seite, die jetzt nicht shiny und glossy ist, so eingestiegen bist, was mich sofort reingezogen hat. Und ich mag heute solche Geschichten viel, viel lieber als die, wo der Held gleich immer auf der Überholspur losrennt und alles gut und richtig macht. Ich würde gerne noch mal einmal reintauchen. Du hast es ein bisschen mit dem Kulturkreis erklärt, wo du hergekommen bist. Also das Thema BWL, Jura, Medizin war auch bei uns in der Familie irgendwie so oben. Meine Eltern wollten gerne, dass ich Arzt werde, Klammer auf. Das Thema Blut war bei mir auch das Ausschlusskriterium. Also gibt es noch weitere Parallelen, die wir hier gerade feststellen. Aber was glaubst du, was ist schiefgelaufen, dass du das nicht früher gefühlt, gespürt hast, dass du da so lange gebraucht hast? Ich habe irgendwo gehört, dass du irgendwie 13 Semester oder so Jura studiert hast. Wenn ich dich heute erlebe, auch wie du sprichst, wie gut du mit Worten umgehst, wie gut du, was für ein guter Storyteller du bist, war da kein Raum für? Wurde das nicht als eine Qualität angesehen oder was war?
Ja, es ist immer so ein bisschen schwer, auch für mich heute aus meiner Position als Vater oder in meiner Rolle als Vater, da auf meine eigene Kindheit zurückzuschauen, weil ich so unterschwellig meiner Mutter Vorwürfe mache, die ich hier eigentlich gar nicht machen möchte. Sie hat eine komplett andere Prägung, eine komplett andere auch Ausgangssituation gehabt als alleinerziehende Person, die in erster Linie daran interessiert war, mir ein Leben zu ermöglichen, das einfach ein Mehr beinhalten sollte als das, was sie in der Sowjetunion durchgemacht hat. Weil du und ich das gerade beide angesprochen haben, dass wir eigentlich ja uns mit dem Thema Medizin hätten beschäftigen können oder sollen. Meine Mutter wollte sich damit beschäftigen und durfte es nicht, weil sie als Jüdin den Zugang zum Medizinstudium in der Sowjetunion nicht hatte. Das war eben ausgeschlossen. Mhm. Und für meine Mutter war es klar, dass ich ein gutes, sorgenfreies Leben führen sollte. Und in erster Linie war das mit einem materiellen Status beziehungsweise mit einer materiellen Sicherheit verbunden. Und meine Frau ist ganz anders geprägt worden in ihrem Haushalt. Vielleicht auch, weil sie aus einem Haushalt kommt, in dem die materielle Sicherheit von Anfang an eher gegeben war. Aber auch sie letztlich von ihren Eltern so erzogen wurde, dass ihr die Welt offen steht, wenn sie hart dafür arbeitet. Und sie hat für sich selbst irgendwann erkannt, dass sie wahnsinnig gerne hart für Dinge arbeitet, wenn ihr die Dinge Spaß machen. Mhm. Und mir hat Jura einfach keinen Spaß gemacht. Genauso wenig wie mir Physik in der Schule keinen Spaß gemacht hat oder Chemie in der Schule keinen Spaß gemacht hat. Und ich einfach sehr, sehr lange gebraucht habe, um zu begreifen, dass Spaß letztlich zu einer hohen Motivation führt und eine hohe Motivation auch zu einer hohen Resilienz. Und ich diesen Job, den ich heute mache, als Geschenk empfinde und nicht als Last. Ich stehe morgen wirklich, also in 80% oder 90% der Fälle stehe ich wirklich gerne auf und gehe gerne arbeiten und empfinde das nicht als Maloche, wie man irgendwie sagen würde, sondern als großes Privileg, mit tollen Menschen an tollen Dingen arbeiten zu können und meine Stärken bestmöglich einsetzen zu dürfen. Und in dem Moment, als ich das verstanden habe, dass das ein Wert ist, war es dann auch ganz, ganz leicht für mich, die Exmatrikulation im Jurastudium vorantreiben zu dürfen oder zu können. Und bis dahin war für mich irgendwie klar, dass, oder war meine Idee, ich mogel mich ja durch aus Mangel an Alternativen. Und dann musste ich mich ja gar nicht mehr durchmogeln, sondern hatte einen besseren Plan vor Augen.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Werbung. Und ich habe was für euch. Denn ab 2025, ganz konkret, ab dem Februar 2025, der ja direkt vor der Tür steht, müsst ihr im Unternehmen Maßnahmen ergreifen, wenn ihr KI einsetzen wollt, also genau genommen generative KI. Das heißt, ihr braucht Leute, die zertifiziert sind, ihr braucht Leute, die geschult sind, ihr müsst die Prozesse dokumentieren und so weiter. Das ist eine Vorgabe vom EU AI Act. Wir wurden bei Blackboard tatsächlich von vielen Kunden gefragt, was sollen wir tun, wie sollen wir vorgehen? Und wir haben uns zusammengetan mit dem Partner, mit dem wir das schon viele, viele Jahre machen, wenn es um digitale Transformation und Rechtliches geht und vor allem jetzt auch bei KI und Rechtliches, das ist Herting in Berlin. Und zusammen mit Herting haben wir bereits eine ganze Kohorte an Menschen zertifiziert im Unternehmen, die dann quasi nach 2 Tagen zertifizierter AI-Officer sind und nicht nur das technische Know-how bekommen in den 2 Tagen, sondern auch die rechtliche Expertise und auch noch die strategischen Aspekte für die Fragen, wie baue ich überhaupt tatsächlich ein Projekt auf? Wie stelle ich mich den ethischen Herausforderungen, Compliance, Nachhaltigkeit, Skalierbarkeit von KI-Projekten und. Und on top natürlich dann auch eine Community mit den Leuten, die vor Ort sind. All das bekommt ihr in 2 Tagen. Die ersten beiden Termine waren sofort ausverkauft. Deswegen haben wir jetzt 2 neue Termine. Einmal in Hamburg am 6. und 7. März 2025 und in Berlin am 27. und 28. März 2025. Und keine Sorge, wenn ihr sagt, oh Gott, das muss ja alles vor Februar passieren. Ja, aber ihr habt schon eine Maßnahme ergriffen, wenn ihr dafür sorgt, es wird jemand überhaupt AI Officer. Das ist ja das, was es braucht. Das heißt, nach 2 Tagen seid ihr quasi mit Zertifikat unterwegs und ihr findet alle Informationen dazu unter ai-officer.io. Da sind alle Informationen von Blackboard und Herting auf einer Seite zusammengefasst. Und wenn ihr euch das angeschaut habt, dann noch Fragen habt, einfach uns über WhatsApp auf der Seite schreiben oder über das Kontaktformular und wir sind ratzfatz dabei, euch zu antworten. Und wie gesagt, die ersten 2 Termine waren so schnell ausverkauft, dass wir gebeten wurden, nachzulegen. Und die sind jetzt hier. Insofern schaut auf die Seite, schaut, wann es passt für euch und seid dabei. Wir freuen uns auf euch. ai-officer.io. Jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work.
Ich möchte hier gern mal ein Zitat nennen von einem Bildungsforscher, den ich sehr bewundere, leider nicht mehr kennengelernt habe, weil er auch schon gestorben ist. Sein Name ist Sir Ken Robinson und er ist der Weltöffentlichkeit durch einen TED-Talk bekannt geworden, der schon ein bisschen älter ist, von 2006, der lief unter dem Titel Do Schools Kill Creativity? Und er sagt da den folgenschweren Satz: Einige der brillantesten und kreativsten Menschen, die ich kenne, waren nicht gut in der Schule. Viele von ihnen entdeckten erst, wozu sie wirklich fähig waren und wer sie wirklich waren, als sie die Schule verlassen und sich von ihrer Ausbildung erholt hatten. Was macht dieser Satz mit dir?
Ja, er beschreibt mein Leben so ein bisschen. Und ja. Mein Sohn ist jetzt in der 2. Klasse. Das heißt, wir beschäftigen uns noch nicht so wahnsinnig lange mit dem Thema Schule zu Hause aus einer anderen Perspektive, als wir das eben als Schüler und Schülerin vor mittlerweile Jahrzehnten getan haben. Ich habe ein anderes Zitat, das ich in dem gleichen Kontext aufbringen kann. Daniel Bialecki ist ein ganz, ganz toller Mensch, der uns bei Hyper als Coach begleitet und für den wir aber früher arbeiten durften, als er noch Geschäftsführer der Lernplattform Skoyo gewesen ist. Mhm. Und Daniel hat über 10 Jahre lang sich die Frage gestellt, wie können wir Kindern Lernen so vermitteln, dass sie Spaß dran haben und das gerne tun und nicht als Pflicht verstehen. Und er hat irgendwann in einem unserer Workshops gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass Kinder bis zum Tag ihrer Einschulung unfassbar viele Fragen stellen und wir mit dem Tag ihrer Einschulung ihnen das Fragen austreiben und sie zum Antworten erziehen, wohlwissend, dass das jegliche Kreativität und jegliche intrinsische Motivation aus ihnen austreibt. Und das ist für mich eben auch so ein bisschen das, was ich als Denkfehler in den Schulen verstehe. Wir Wir versuchen, allwissende Kinder heranzuzüchten, aber niemand kann ja alles wissen, beziehungsweise kein menschliches Lebewesen. Und das ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es ja, tatsächlich die Welt zu hinterfragen und sie uns jeden Tag ein bisschen weiter zu erschließen. Und für alles andere gibt es dann eben Computer. Und unsere Kinder sollen keine Computer sein. Deswegen ist es wäre schön, wenn jemand mal versuchen würde, Bildung neu zu denken, ohne dass es gleich so progressiv ist, dass wir es nicht mehr ernst nehmen können.
Ich habe gerade heute, ich bin jetzt wirklich da hängen geblieben und wir kommen dann auch gleich zu dem, was du heute machst, aber ich finde es so entscheidend. Ich habe von Wolfgang Jennewein, der ist Professor in St. Gallen, ein Post heute gesehen auf LinkedIn, der mich umgehauen hat. Der fängt mit der Frage an: Wusstet ihr, dass ein vierjähriges Kind an einem einzigen Tag 300 Mal lacht und damit im Schnitt genauso oft lacht wie ein 40-jähriger Mensch in 2,5 Monaten. Und das passt so zu dem, was du gerade gesagt hast, ne? Diese Neugier, diese fragende Haltung, die Kinder haben, und die ihnen ja wirklich genommen wird durch unterschiedlichste Formate und Regeln. Aber wir werden keinen Bildungspodcast heute machen, aber ich sehe, du hast da auch ein großes Interesse, du hast ein großes Interesse an Stärkenorientierung. Ich komme da nochmal nach unserem Podcast mit einer Idee auf dich zu, aber lass uns wieder zurück zu dir kommen und vielleicht zu dem Moment, wo die Frage würde Christoph stellen. Wann hast du das erste Mal gespürt, dass das, was du kannst, dass das, was du mitbringst, genug ist, ein gutes Leben zu führen und einen Zustand so zu erreichen, wie du ihn jetzt hast, dass du an 80-90% der Tage gerne das tust, was du zu tun hast?
Das ist eine große Frage. Also ich glaube tatsächlich so richtig gespürt, um die Sicherheit zu haben, dass das mein Leben tragen kann und um meiner Familie und mir damit irgendwie ein gutes Leben bestreiten zu können, erst nach 2017, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Weil es eben nicht nur das Geschäftsmodell ist, das uns materiell ein schönes Leben ermöglicht, sondern vor allem auch die Zufriedenheit, die ich habe, mit ganz, ganz vielen tollen Menschen arbeiten zu dürfen. Und das ist für mich ganz enorm wichtig, dass ich nicht nach Hause komme und genervt bin von irgendwelchen Menschen, die mich in Konzeptionsarbeit drücken. Und stattdessen habe ich die Möglichkeit, mit Leuten zu arbeiten, die gedankenschnell Entscheidungen treffen, die wir aus einer Kommunikationsperspektive beraten dürfen. Und die dann letztlich sagen, okay, ich ändere jetzt meinen Kurs oder ich schlage einen neuen Kurs ein oder ich fühle mich in meinem Kurs bestärkt und ich treffe jetzt eine Entscheidung und wir machen das. Und das hat direkte Implikationen auf ihr Unternehmen, vielleicht sogar auf die Gesellschaft oder gar die ganz große Welt. Und ich komme ganz häufig mit dem Gefühl nach Hause, irgendetwas getan zu haben, was mir das Selbstbewusstsein gibt, zufrieden einschlafen zu können und auch noch ein gutes Auskommen zu haben. Mhm. Insofern, ich vermute, es war am Ende dann eben der Schritt in die Selbstständigkeit und die ersten Mandate, die ich dann hatte. Mein allererster Auftraggeber in der Selbstständigkeit war Max Fittrock, der ja bei euch schon ganz, ganz früh zu Gast hier gewesen ist mit meinem Müsli. Ja. Und das war, also ich war jeden Mittwoch dann bei meinem Müsli im Büro und meine Frau meinte damals, heute gehst du zu meinem Müsli, heute kommst du garantiert wieder glücklich nach Hause. Und irgendwann war halt nicht nur der Mittwoch ein glücklicher Tag, sondern der Donnerstag und ein Freitag und der Montag und der Dienstag. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach die Zuversicht hatte, dass das hier eine wirklich gute Entscheidung gewesen ist.
Super. Erzähl mal ein bisschen die Geschichte deiner Firma. Ich weiß, du bist sehr bescheiden und würdest das nicht machen, wenn ich dich nicht darum bitten würde. Wie ging's los? Mit welchen Anfangsüberlegungen? Ich habe einen Satz gelesen, ein Prinzip, Potenzial geht vor Postleitzahl, da kommen wir vielleicht später drauf, fand ich einen wunderschönen Satz, der deine Einstellung zum Thema Remote-Arbeit ganz gut zusammenfasst. Aber was waren so die Anfangsüberlegungen? Was wolltest du anders machen? Und du musst mich nicht schonen, der aus der klassischen Werbung kommt. Du hast es auch in Gesprächen öfter abgegrenzt. Also hau mal raus, was hat Hyper anders gemacht und wo steht Hyper heute? Und dann
Ja. Also vielleicht, wo komme ich her? Ich habe, solange ich auf Unternehmensseite gearbeitet habe, und das war ehrlicherweise immer mein Plan. Ich wollte mich nie selbstständig machen, weil ich dachte, dass ich keinen Vertrieb machen kann. Und zum Glück muss ich noch nie proaktiv bei irgendjemandem vorstellig werden, um für unsere Services und Dienstleistungen zu werben. Und ich habe mich wirklich auf Unternehmensseite wohlgefühlt, wollte auch nicht auf Agenturseite wechseln, weil ich das Gefühl hatte, da sind kluge Leute, die nicht ihre Stärken ausspielen dürfen, die wahnsinnig viel arbeiten müssen und wahnsinnig wenig Geld verdienen und dann auch noch die ganze Zeit nur mit Ideen um die Ecke kommen und die gar nicht die richtigen Fragen stellen dürfen, die gar nicht verstehen dürfen, wie Unternehmen wirklich funktionieren und wie Geschäftsmodelle aufgebaut sind. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, hatte ich zuerst vor Augen, also tatsächlich die Idee, wenn ich das aus meiner eigenen Perspektive mache und auch ohne irgendeine Legacy anfange, dann möchte ich, dass Kommunikation einen Unterschied ausmacht. Es soll halt nicht einfach nur ein Blog sein, den du beauftragst, weil du als Unternehmen es dir irgendwann leisten kannst, sondern du sollst es als Geschäftsführerin, als Gründerin, du sollst das fühlen, dass du auf einmal Kommunikation machst. Und zwar nicht einfach nur, weil Leute dir auf die Schulter tippen und sagen, Mensch, Michael, schön, dass ich dich hier irgendwie mal auf LinkedIn wahrgenommen habe oder ich habe ein Interview mit dir gelesen, sondern das soll sich eben auch tatsächlich in deiner Bilanz widerspiegeln. Du sollst erfolgreicher sein, du sollst mehr Bewerbungen bekommen, du sollst bessere Bewerbungen bekommen, du sollst einen besseren Stand bei InvestorInnen haben. Es soll erfolgskritisch sein. Und das war mein großes Ziel neben der reinen Öffentlichkeit. Und ich hatte auch die ganz große Hypothese, dann als ich nach dem ersten Jahr der Selbstständigkeit, in dem ich als Berater aufgetreten bin, das Geschäftsmodell hin zu einer Agentur, auch wenn ich den Begriff Agentur nicht mag, aber faktisch sind wir eine Agentur mit einem sehr hohen Beratungsansatz. Als wir dann als Agentur gestartet sind, war mein zweiter ganz wichtiger Aspekt, als ich dann den ersten Mitarbeiter Max, der de facto eher Co-Gründer als reiner Mitarbeiter ist, an Bord hatte und Max und ich haben uns in Berlin kennengelernt. Max war aber mit dem Studium noch nicht fertig und musste zurück nach Heidelberg, um sein Studium zu beenden. Und er dachte, das war's dann jetzt mit uns. Und für mich war klar, das kann es nicht gewesen sein, weil, mein Gott, wir leben im Jahr 2017. Es gibt das Internet, es gibt so viele Tools. Wir werden es schon irgendwie hinbekommen, unter der Prämisse, dass wir es wirklich hinbekommen wollen. Und das ist für mich etwas gewesen, was ich eben in meiner Festanstellung als Angestellter nie wahrgenommen habe. Ich lebe halt in Berlin und in Berlin ist eine große Stadt. Ich habe 45 Minuten zur Arbeit gebraucht, ich habe 45 Minuten nach Hause gebraucht. Das sind 1,5 Stunden am Tag gewesen, das sind fast 8 Stunden die Woche gewesen. Das ist also fast ein ganzer Arbeitstag, den ich pro Woche mit Arbeitsweg verbracht habe. Und ich habe mir damals geschworen, sollte ich jemals Arbeit gestalten, dann würde das niemals zum Pain werden für Menschen. Und dann würde ich mich erst recht auch nicht limitieren, dass jemand neben mir sitzt, sondern dass wir im Zweifel in die gleiche Richtung schauen. Und das hat nichts damit zu tun, ob du physisch an einem Ort bist, sondern ob du die gleichen Ziele vor Augen hast, ob du das gleiche Wertesystem verfügst. Und unter dieser Prämisse habe ich Hyper gestartet, dass ich überzeugt davon bin, dass Agenturen A einen Wert schaffen können, wenn sie befähigt sind, Wert schaffen zu dürfen, aber auch den Mut haben, kritische Fragen zu stellen, vielleicht auch mal unangenehm zu sein und gegen Widerstände zu beraten. Und wenn sie ganz viele Dinge nicht tun, die einfach nicht der Produktivität dienen. In PR-Agenturen, wie wir nun mal auch eine sind, ist es ganz häufig so, dass du wahnsinnig viele Clipping-Reports schreiben musst. Und die dienen aber letztlich nur dem Mittelmanagement, ihren Job zu rechtfertigen. Und ums Verrecken machen wir das nicht. Und auch nicht, wenn du einen wirklich großen Betrag an uns überweist, weil wir machen dadurch nichts besser. Es ist eine blöde Rechtfertigung, sondern wir treten an, um letztlich etwas in Bewegung zu setzen. Und Reportings setzen nichts in Bewegung, sondern sie verwalten den Ist-Zustand. Und dafür treten wir nicht an. Und dementsprechend habe ich versucht, all die Dinge, die das Arbeiten in Agenturen so unfassbar unattraktiv machen, komplett rauszuschneiden, damit Menschen
auch wieder Lust haben, in einer Agentur zu arbeiten und das nicht als Durchgangsstation verstehen und nicht als Pain verstehen, inklusive der Tatsache, dass wir überdurchschnittlich zahlen, inklusive der Tatsache, dass wir ganz viele Mandate nicht annehmen, weil es Geschäftsmodelle sind, an die wir nicht nur nicht glauben, sondern von denen wir überzeugt sind, dass sie die Welt nicht verbessern. Und wenn du all das, und das ist keine Ahnung, was für ein großer Maßnahmenkatalog, aber wenn du all das tust, dann hast du auf einmal einen unfassbar guten Zugang zu Talenten, also nicht nur zu vielen Menschen, sondern zu unfassbar guten Menschen, die normalerweise nicht in einer Agentur bereit wären zu arbeiten, wenn sie nicht mehr 25 sind, sondern eher 35 oder vielleicht sogar noch älter oder noch erfahrener. Und das sind wir heute, ein dezentrales Unternehmen, die vor allem für Unternehmen arbeiten, die irgendetwas mit der Digitalisierung zu tun haben, für Menschen, die irgendetwas verändern und in Gang setzen wollen und die oftmals Probleme haben, ihre Vision in Worte zu fassen, die vielleicht auch gar nicht so klar ist, weil du eben nicht einfach nur ein Produkt in die Kamera halten kannst, sondern etwas Virtuelles hast. Und umso wichtiger ist es dann eben kommunikativ klar zu sein. Und jede Hörerin dieses Podcasts kennt Simon Sinek's Start With Why TED Talk, über deine Vision und über dein Why zu sprechen. Und wir helfen Menschen, dieses Why zu identifizieren, zu verstehen, klar benennen zu können und das dann natürlich auch in die Sichtbarkeit zu bringen.
Ja, also ich finde, ich habe mich ein bisschen auf eurer Website umgesehen und was mich als Kommunikationsmensch und Marketingmensch sehr angesprochen hat, ist eben diese Klarheit eures Versprechens. Ne? Also, dass ihr sagt, ihr wollt die Welt gestalten, indem ihr Innovation fördert und VisionärInnen eine Stimme gebt. Das ist wahnsinnig attraktiv. Dass ihr auch eine Sprache nutzt, die ungewöhnlich ist, ne? Also dass ihr eure Leute Attention Officer, Attention Assistant, Attention Manager liegt, also sehr, sehr kundenorientiert und trotzdem aber auch nicht einfach von Kunden spricht, sondern von Partnern. Wenn man sich eure Liste anschaut von Companies, für die ihr arbeitet, dann seid ihr, finde ich, sehr, sehr dicht an dem Versprechen dran, eben auch Sachen zu machen, die wirklich was verändern zum Positiven, dass ihr eben, also ich sehe da keine Company, wo ich sage, das ist aber schwierig, so, ne? Also ja, jedes Unternehmen hat auch irgendwie unter jedem Dach ein Ach, ne? Aber ihr habt wirklich extrem viele, viele Unternehmen, die wirklich was Neues wollen, etwas verändern wollen. Und das kommt rüber und das spürt man auch auf LinkedIn. Ich habe neulich einen Beitrag von einem Mitarbeitenden von dir gelesen, der mal gekündigt hatte und dann wiedergekommen ist und auch erzählt hat, warum, wieso, weshalb. Also dieses kann ich auch aus der Forschung, Purpose-Driven Companies sind attraktiver als Arbeitgeber. Die Leute bleiben in der Regel länger. Es ist cool. Es ist toll zu sehen. Und ich kann ja auch nochmal vielleicht aus meiner Beobachtung nochmal sagen, wenn es bei mir irgendwann Klick gemacht hat, Christoph und ich haben ja diesen Podcast seit 7,5 Jahren gemacht und ich habe mich dann irgendwann gewundert, warum kommt der ins Handelsblatt, warum hat der ein Weltinterview und ich hatte das alles nicht, habe ich bis heute nicht und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, also ja, ich habe halt Sacher so, und von daher, ich habe es quasi im Vorgarten, erlebe ich, was ihr da schafft und ja, die Art und Weise eben auch, wie ihr Dialoge, Gespräche, Themen, Stifte zwischen Leuten. Es fühlt sich irgendwie nie an nach Clipping. Es fühlt sich immer an nach, oh wow, da schlummert eine Geschichte. Ne? Also das ist ist glaubwürdig. Jetzt lass uns mal gucken, wie ihr dieses Jahr, wie ich finde, schwere Modell Remote Only oder Remote First. Kannst du nochmal genau erklären, wie ihr das macht? In so eine Leistungsfähigkeit zu übersetzen. Also es gibt ja sehr viele Studien, die da auch Zweifel anmelden, werde ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Nicht, um dich jetzt irgendwie aufs Glatteis zu führen, aber mich interessiert wirklich, wie ihr die Nachteile von Remote einfach umschifft, ausgleicht. Aber erzähl erstmal, wie euer Modell, euer Operating Model ist.
Ja, ich sitze in Berlin. Ebenso wie unsere Assistentin Silvia und der Rest nicht. Wow. Der Kollege Alex sitzt wie du in Hamburg. der Kollege Simon sitzt in Köln. Max ist Anfang des Jahres aus Berlin nach Kempten gezogen, so ein paar tausend Seelendorf in Nordrhein-Westfalen. Die Kollegin Lisa sitzt in Ampfing in the middle of Bayern, irgendwo im Nirgendwo. Wir haben eine Kollegin Verena in München und ich vergesse jetzt ganz viele, die halt auch in Deutschland sitzen, aber es sind halt so die Städte, die man kennt, aber halt nicht an einem Ort. Und darüber hinaus haben wir noch Pia in Schweden, Tobi in Dänemark und Marc in Portugal. Und Pia war die erste, die zu mir gekommen ist, damals die in dem wunderbaren Ort Himmelpforten gewohnt hat an der Bahnhaltestelle und meinte, ihr großer Traum sei es, mit ihrem damals noch Freund, jetzt mittlerweile Mann, nach Gotland, nach Schweden zu ziehen. Und ich war total naiv und meinte zu ihr, du Pia, mir egal, solange du schnelles Internet hast, kannst du auch gerne vom Mond aus arbeiten. Mir war nicht bewusst, was arbeitsrechtlich alles auf mich zukommen würde. Das hat uns viele Monate beschäftigt, aber wir haben es hinbekommen. Das heißt, wir arbeiten dezentral und um das Ganze noch ein bisschen komplexer zu machen, wir sind halt auch nicht eine Person mit gleichen Bedürfnissen und gleichen familiären Situationen und Ausgangslagen. Das heißt, einige fangen von uns an, um 7 Uhr morgens zu arbeiten. Und die anderen erst um 9.30 Uhr. Es gibt bei uns nicht die klassische Kernarbeitszeit, sondern ganz viel Vertrauen meinerseits und ganz viel Verantwortungsbewusstsein von meinen Kolleginnen, die schon im Hiring-Prozess einen sehr, ja, durchaus steinigen Weg zurücklegen müssen, bei dem es aber eben ganz, ganz wenig um das Thema Remote-Arbeit geht, sondern ganz, ganz viel um das Thema Ambition. Und ich habe ja erzählt, dass ich einfach ein wahnsinnig mittelmäßiger Schüler gewesen bin, ein katastrophaler Student. Und ich habe so ein bisschen für mich irgendwann begriffen, dass ich wahrscheinlich versuche, Dinge aufzuholen, die ich in meiner Kindheit und Jugend nicht wirklich gut auf die Straße gebracht habe. Und ich bin ein unfassbar ambitionierter Mensch, der auch noch im 5. Handelsblatt-Clipping des Jahres noch irgendetwas Kritisches findet und versucht, noch eins draufzulegen und auch für meine KollegInnen da durchaus fordernd bin. Aber das sind sie alle. Also wir haben niemanden, der mit dem Mittelmaß okay ist oder der mit einer 2- bei der Arbeit gut leben kann, sondern wir streben alle nach dem Maximum. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, um unabhängig davon, ob es ein Remote-Setup ist oder ein Bürokonstrukt ist, gut miteinander klarzukommen. Mhm. Weil wir im Hiring-Prozess relativ klar machen, wenn du einen Arbeitsplatz suchst, bei dem du nach der Arbeit mit deinen Kolleginnen noch was trinken gehen kannst, das ist es hier nicht. Das kann es nicht sein. Und dieses Thema Expectation Management, das spielt bei uns eine sehr, sehr große Rolle. Genauso, dass wir versuchen zu verstehen, in was für einer familiären Situation sich die Person befindet. Weil wenn sie den ganzen Tag alleine vor dem Monitor sitzt und dann den Rechner zuklappt und sich mit anderen Themen beschäftigt, wenn da niemand ist, mit dem du dich physisch austauschen kannst, dann ist es eine verdammt große Bürde, weil du dann eben dann bist du nicht nur allein, dann kann es auch schnell passieren, dass du einsam bist, weil wir Menschen bei Hyper schon auch von unseren Familien aufgefangen werden und die kompensieren, was letztlich unsere zumindest physisch nicht vorhandenen KollegInnen dann letztlich auch an Nähe und physische Begegnungen täglich nicht schaffen. Mhm. Wir haben aber wahnsinnig viele synchrone und asynchrone Austauschmöglichkeiten. Wir kommunizieren extrem penibel und umfangreich bei Slack. Mhm. Wir haben mit Asana ein Projektmanagement-Tool, bei dem wir auch eine gute Transparenz haben, wer gerade woran arbeitet. Aber jenseits von Tools haben wir einfach ein sehr, sehr klares Verständnis. Wir alle machen Fehler. Wir sind sehr proaktiv damit, diese Fehler auch in den Raum zu stellen. Niemand versucht, irgendetwas unter den Teppich zu kehren. Wir helfen uns gegenseitig proaktiv und reaktiv. Und ich muss dazu sagen, das klingt jetzt so, als ob ich das versucht habe zu bauen. nichts davon war meine Intention. Also ich wollte gute Arbeit leisten. Mhm. Und die Menschen, die an Bord gekommen sind, haben dieses Unternehmen so gestaltet, dass es unfassbar kollegial geworden ist. Und ich damit sehr, sehr viel Genugtuung drauf schaue und glücklich bin, dass die das so hinbekommen haben. Aber ich habe das, also ich bin dafür nicht verantwortlich und ich möchte mir auch nicht anmaßen, dafür den Credit zu nehmen. Ich glaube aber, das, wofür ich verantwortlich bin, ist, dass ich versucht habe, Leute zu finden, die ich in erster Linie für integer halte. Weil das, was wir beruflich machen, das mit der Kommunikation, da bin ich, also ich glaube, das kann jeder lernen und auch relativ schnell. Aber die Integrität, das ist etwas, was schon sehr kompliziert ist. Und wenn du das mit 30, 35 nicht drauf hast, dann bin ich nicht bold genug, um zu sagen, dass wir dir das beibringen.
Ja.
Und deswegen ist dieses gemeinsame Werteverständnis für mich die Grundlage dafür, ob wir gut zusammenarbeiten können.
Also Integrität ist wieder so ein Wort, was ich wahnsinnig schätze. Integrity auf Englisch noch klingt noch schöner. Ein wirklich schönes Wort, was auch noch nicht so abgenutzt ist wie Authentizität. Ich würde trotzdem einmal bohren, und um dann aber sofort auch in den Lösungsmodus zu gehen. Wenn wir auf die Corona-Zeit gucken, dann gab es sehr schnell, nachdem wir das erste Mal im Lockdown waren, Studien, die gesagt haben, Produktivität geht hoch, die Leute haben sich sofort arrangiert, alles super. Je weiter es ging, desto mehr kam auf, ist aber schwierig, wenn jetzt neue an Bord kommen, Onboarding ist schwierig, wir haben eigentlich alle von einem Kulturkonto abgebucht, wenn wir strategisch und kreativ arbeiten, auch schwierig. Und ich habe es neulich in einem Zeitartikel mal auf die Spitze formuliert gesehen, ich habe es nicht tief recherchiert, aber im Prinzip war da die Aussage, im Durchschnitt werden Menschen, die von zu Hause aus, im Schwerpunkt bis ausschließlich von zu Hause aus arbeiten, nicht mehr besser in ihrem Job, sondern im Durchschnitt schlechter. So, jetzt will ich sofort auf die Lösungsseite kommen. Ich bin mir ganz sicher, dass eine Firma, die remote gegründet wird, da etwas resilienter dagegen ist als Firmen, die das irgendwie machen, weil es jetzt auf einmal alle wollen. Also von daher glaube ich, dass ihr jetzt in diesem Durchschnittswert oder schlechter als der durchschnittlich seid. Aber mich würde schon interessieren, was sind eure Rituale, eure Dinge, die ein bisschen vielleicht mehr sind als jetzt die Tools, die ihr nutzt. Gibt es irgendwie so 2-3 Mal im Jahr, dass ihr euch doch alle trefft? Stiftet ihr andere Formen von Begegnungen? Dürfen die Leute, wenn sie sagen, hey, ich kann zu Hause nicht arbeiten, irgendwie in einem Coworking Space sitzen? Also erzähl mal so ein bisschen so ein paar Hacks, die anderen Firmen, die vielleicht auch remote arbeiten möchten, aber das noch nicht so geknackt haben, wie ihr das habt, helfen können.
Ja, also ich gebe dir 100%ig recht. Wir haben es einfacher, weil wir so gegründet sind. Und bei uns war die Intention, dass es so funktionieren wird und nicht, dass es so funktionieren muss. Ich wollte so arbeiten. Ich wollte, dass Max in Heidelberg sitzt oder später in Leipzig oder jetzt in Kempen und wir gut zusammenarbeiten können. Und wir haben uns dieses Betriebssystem entsprechend gebaut. Und alle Leute, die an Bord gekommen sind, hatten es dann ein Tick leichter, weil die Prozesse da waren, und trotzdem verändern wir sie natürlich fortlaufend. Ich habe irgendwann für mich, Philipp Westermeier, der ja auch ein guter Bekannter von dir und auch Christoph ist und ja auch hier schon zu Gast gewesen ist, hat mir irgendwann mal die Frage gestellt, als ich nicht so richtig wusste, was ich aus Hyper machen kann und aus Hyper machen werde. Da hat er mir die Frage gestellt, du musst irgendwann für dich entscheiden, bist du ein PR-Mensch oder bist du ein Unternehmer? Und in dem Moment war für mich klar, dass ich ein PR-Mensch bin. Und 2-3 Jahre später habe ich gemerkt, dass meine Entwicklung vorangeschritten ist und ich mich heute als Unternehmer sehe. Und in meiner Rolle als Unternehmer, als eine meiner wichtigsten Aufgaben empfinde, Menschen die Arbeit so zu gestalten, dass sie sie gerne machen, damit sie gute Leistungen bringen können. Mhm. Und ein Michael arbeitet ganz anders als ein Christoph. Das bedeutet, es ist meine Aufgabe, sicherzustellen, dass Michael all das bekommt, was er braucht, und Christoph all das bekommt, was er braucht. Und du hast es angesprochen, wenn Leute keine Lust haben, aus dem Homeoffice zu arbeiten, beispielsweise weil sie eine zu kleine Wohnung haben oder weil sie das generell nicht mögen, ja, kein Problem. Such dir bitte einen Coworking Space. Wir unterstützen dich dabei. Du kriegst monatlich ein festes Budget, das du entsprechend dafür ausgeben kannst. Wenn du aber als Michael von zu Hause aus arbeiten möchtest, dann müssen wir trotzdem sicherstellen, dass das gut funktioniert. Das heißt, wir geben dir dann ein Budget, dass du dir einen Arbeitsplatz einrichten kannst, weil ich ja auch kein Interesse daran habe, dass du in der Küche sitzt, an einem Tisch, der dafür nicht gemacht ist, auf einem Stuhl sitzt, der dafür nicht gemacht ist, unter Umständen kein Monitor hast und ständig nur in einen 13-Zoll-Bildschirm reinschaust. Also das Thema Arbeitssicherheit und Arbeit oder Gesundheit am Arbeitsplatz ist mir extrem wichtig, weil es eben auch dazu beiträgt, dass Leute gerne ihrer Arbeit nachgehen. Und damit fängt bei uns tatsächlich das Ganze schon im Hiring-Prozess an, mhm, und im Onboarding. Und dann haben wir ganz, ganz viele synchrone Touchpoints. Wir haben ein Team-Call, wir haben sehr, sehr viele One-on-One-Calls, auch routinemäßig, teilweise wöchentlich, teilweise monatlich. Wir arbeiten, und das ist vielleicht eine ganz große Besonderheit, anders als man es in Agenturen kennt, nicht in irgendwelchen Rollen, sondern du als Michael hast halt eine ganz klare Verantwortung. Wir haben den Kollegen Tobias und der ist verantwortlich für Blackboard. Und er kümmert sich um die Arbeit für Blackboard. Das macht er aber nicht alleine, sondern er wird von drei weiteren Personen unterstützt, die er jede Woche in einem sogenannten Circle trifft, wo er seinen Ist-Zustand präsentiert, wo er über die aktuell größte Herausforderung spricht und sie dann alle lösungsorientiert zusammen darauf rumdenken kann, wie man Probleme lösen kann und wie man Potenziale schaffen kann. Synchron und tatsächlich asynchron vorbereitet und synchron besprochen. Und trotzdem ist Tobias allein verantwortlich. Er ist der Berater, er ist der Texter, er ist derjenige, der mit den Journalisten spricht. Und ganz viel davon hast du in klassischen PR-Agenturen nicht. Du hast halt den Texter, du hast den Berater, du hast den Kunden, Key-Counter. Und das habe ich als Mensch in Unternehmen nicht besonders gemocht, weil ich hatte dann irgendwie zwar meine Hauptansprechpartnerin, die dann aber trotzdem nicht hundertprozentig im Bilde war und dann musste sie mit der Person sprechen, dann musste sie mit der Person sprechen und dann gab es Schuldzuweisungen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Und bei uns ist klar, wer dein Ansprechpartner ist und Tobi ist über alles im Klaren und aber eben nicht alleine. Und heute hatte er einen kleinen Unfall und hat sich mit einer Axt in die Hand gehauen. Und da sind drei Personen, die nahtlos übernehmen können, weil sie jede Woche im Circle eben über die Herausforderung sprechen und aber trotzdem auch noch sehr viel in Echtzeit auf Slack mitlesen, wenn es irgendwelche Erfolge zu verbuchen gab oder wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Und das heißt, wir haben eine unfassbar hohe interne Kommunikation, die wahrscheinlich auch auf der Tatsache basiert, dass wir nicht an einem Ort sitzen und sicherstellen müssen, dass alle alles wissen. Und ich glaube, dadurch, dass wir ja doch KommunikatorInnen nicht nur von Beruf, sondern auch im Herzen sind, sind wir alle wahnsinnig mitteilungsbedürftig. Das heißt, wir reden schon auch gern über unsere Arbeit. Und wenn es irgendetwas gibt und sei es auch, ich komme gerade aus einem richtig doofen Call und es hat mich gestresst und ich möchte hier einfach mal Dampf ablassen, dann nimmt jemand ein Voice auf oder ein Video auf oder schreibt es runter. Und dann sind da eben relativ schnell zwei, drei Kollegen und KollegInnen, die die Schulter anbieten und bei denen man sich dann eben geborgen fühlt und aufgehoben fühlt oder die einem helfen und sagen, du, pass auf, du gehst es vielleicht gar nicht mal so lösungsorientiert an. Ich empfinde das anders und vielleicht denken wir einmal zusammen drauf rum. Mhm. Ich hätte jetzt 15 Minuten Zeit für einen Call, ruf mich an, wenn du Lust hast. Ja. Und deswegen, wir haben diese vielen Begegnungen und dann aber natürlich auch sehen wir uns. Wir jedes Mal, wenn wir Workshops haben, sind wir zu zweit und reisen an einen Ort. Wir sehen uns mindestens zweimal im Jahr zu Offsites, in denen dann nicht die Arbeit im Vordergrund steht, sondern wirklich die soziale Begegnung. Und wir hatten dieses Jahr zum ersten Mal das Thema Workation. Das heißt, wir waren an einem Ort in Portugal, alle zusammen in einem Haus und haben dann aber nebeneinander gearbeitet. Also das, was du normalerweise in einer klassischen Bürosituation vorfindest, haben wir für uns zu etwas Besonderem gemacht, weil wir es eben nicht haben und haben gesehen, wie toll das ist. Und offen und ehrlich, wir waren aber hinterher auch alle ganz schön froh, wieder nicht an einem Ort zu sein, weil diese Lautstärke ist halt etwas, was wir alle nicht kennen. Hier ist es gerade so ruhig und ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen um mich herum. Und wenn 13 Menschen, die sehr viel kommunizieren an einem Ort sind, dann wird es auch schon mal ein Ort.
Aber alles klingt alles total schlüssig und ist das was, wo du sagst, willst du wieder machen? Also so Workation, um Teambuilding zu machen? Oder ist das, sagst du, haben wir mal probiert.
Also es kommt darauf an, wen du fragst. Mhm. Wenn ich meine KollegInnen frage, die wollen das alle definitiv 2025 wieder machen. Mhm. Ich bin noch so ein bisschen pending, weil ich schon sagen muss, es ist wirklich ein enorm hoher logistischer Aufwand. Ja. Und die Kollegin Lisa hat wirklich über Wochen sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr hart daran gearbeitet, dass es am Ende ein großer Erfolg werden konnte. Und wir haben halt auch gesehen, unser Immunsystem ist tatsächlich gar nicht so sehr auf viele Menschen ausgerichtet. Also hinterher waren dann eben auch Leute krank, weil wir haben ja nicht, ja, es ist halt so. Oh, wir haben ja gar nicht so viel Kontakt zu Menschen. Nee, ich kann es mir schon vorstellen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und wenn wir einen guten Termin finden, der dann eben auch für alle passt, dann ist das durchaus denkbar.
Du hast vorhin den Begriff Circle verwendet. Ja. Ist das so, kann ich mir das so ein bisschen vorstellen wie Holacracy Light, also dass ihr so ein bisschen in Führungsrollen eher denkt und nicht in Ebenen? Ja.
Ja, also definitiv. Holacracy, den Begriff gibt es bei uns nicht und wir arbeiten auch nicht nach den Prinzipien, sondern wir arbeiten tatsächlich in der Verantwortung für das Unternehmen, das ich betreue. Ja. Aber eben dann end auch end. Unter der Prämisse, dass ich nicht der Klügste im Raum bin, sondern Kommunikation keine Wahrheit kennt und keine Mathematik ist, sondern dass andere Menschen vielleicht aus einer größeren Distanz etwas sehen, was ich nicht wahrnehmen kann und ich mir das mindestens anhöre und dann schaue, was davon tatsächlich umsetzbar ist und im Zweifel auch mit ihnen nochmal in den Austausch gehe. Mhm.
Lass uns doch nochmal auf das Thema, es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, wenn ich mit dir spreche. Lass uns doch nochmal auf das Thema KI, AI gucken. Du hast ja mit Christoph da jetzt auch einen Kunden, der da extrem treibt. Aber ich habe auch von Gesprächen immer gehört, dass du selber da auch jemand bist, der was hat es mit der Art zu arbeiten mit euch schon gemacht und was erwartest du in Zukunft?
Ja, ich würde sagen, KI ist unsere 14. Mitarbeiterin, die uns dabei hilft, viele Dinge anders und besser zu machen. Und wie jede Kollegin irgendeine Form von Qualität mit einbringt, so ist es eben auch bei Claude oder bei Perplexity oder bei ChatGPT. Und sie haben alle Vor- und Nachteile. Ich glaube, es gibt Dinge in der Kommunikationsdisziplin, in der PR, die man gerne macht und die man nicht ganz so gerne macht. Und das, was wir schon gesehen haben über die vergangenen Jahre, dass das Medium Text, ja, ich will nicht sagen, sich zu einem Hygienefaktor entwickelt hat, aber einfach nicht mehr ganz so dramatisch wichtig ist. Das, was du hier machst und das, was Christoph hier macht und was ihr zusammen macht, diese Form von Gesprächen, das ist etwas, wozu die KI zwar technisch in der Lage ist, was sich momentan aber noch nicht wirklich gut anfühlt und was nicht den gleichen Wertbeitrag leistet. Das heißt, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, dass wir einer KI beim selbstständigen Denken in Podcasts zuhören. Eine KI kann aber einen Text schreiben, der wahrscheinlich zu 70-90% die gleiche Qualität hat wie das, was ich mit 20 Jahren PR und Journalismuserfahrung hinbekomme, wenn ich die richtigen Befehle gebe. Und wir nutzen KI an Stellen, um uns zu hinterfragen, um schneller zu werden und sicherlich auch, um Ideen zu challengen und zu schauen, ob sie konsistent sind. Und wir haben tatsächlich das große Glück, sicherlich Christoph als Referenzpunkt zu haben, der uns inhaltlich auch dazu zwingt, uns mit KI zu beschäftigen, aber eben nicht nur. Das ist eben das Tolle an unserem Beruf. Wir arbeiten für ein Unternehmen aus Heidelberg, Paretos, die auch laut Handelsblatt eine der absoluten KI-Vorreiter in diesem Land sind, die Unternehmen wie The Otto Group oder HelloFresh oder Edeka dabei helfen, klügere Entscheidungen mithilfe von KI zu treffen. Wir arbeiten mit Spryker, die das Commerce-System bilden für Toyota und Aldi weltweit, die auch KI einsetzen, damit Handel besser funktioniert. Und weitere Unternehmen, die letztlich für die KI nicht nur etwas ist, was sie implementieren, sondern etwas, was sie entwickeln. Und wir müssen KI verstehen oder die Prinzipien von KI verstehen. Und wenn du dich dann damit beschäftigst, dann verstehst du natürlich auch relativ schnell, wie KI und auch andere Hilfsmittel deine eigene Arbeit besser machen können. Und ich wäre ja doof, nicht zu schauen, wie wir uns fortwährend verbessern können.
Super. Ja, ihr seid natürlich auch mit der Unternehmensgröße da ganz klar im Vorteil.
Ja.
Und ich mag dieses Bild, KI ist unsere 14. Mitarbeiterin.
Ja.
Wenn du jetzt auf die Lage unseres Landes, Deutschland als Marke guckst und dir so die nächsten Jahre vorstellst, wo siehst du deine Rolle und wo willst du, das ist ja immer unsere Abschlussfrage, wo willst du noch hin?
Oh, ich werde gern wieder... Also ich würde gerne in einem Land leben, in dem man morgens gerne aufsteht und Hoffnung hat, dass das abends besser ist als morgens. Momentan ist das irgendwie nicht so. Und es fällt mir wirklich schwer, hoffnungsvoll zu sein, weil wir haben, solange ich denken kann, gesagt, in Deutschland kann so etwas nicht passieren, wenn irgendwo in der Welt irgendetwas passiert ist, was mit Hass, Rassismus, Antisemitismus, Ausgrenzung von Minderheiten passiert ist, und irgendwie passiert es jetzt doch. Und Anfang des Jahres sind Millionen von Menschen auf die Straße gegangen und haben sich gegen Remigration ausgesprochen, und Mitte des Jahres wurde Remigration als Begriff in Parlamente gewählt mit einer Quote, die, also weiß ich nicht, es ist man verliert fast den Verstand, oder es ist schwer, den Verstand nicht zu verlieren. Ich bin überzeugt davon, ganz im Sinne von Rutger Bregmann, dass der Mensch im Grunde gut ist. Und dass, wenn wir als Menschen, die das Gute wollen, endlich mal unsere Stimme erheben und nicht einfach nur denjenigen das Feld überlassen, die sich echauffieren wollen und die Hass in die Welt treiben wollen, sondern wenn wir für das uns einsetzen und kämpfen, was wir als Grundpfeiler unserer Gesellschaft verstehen, also Freiheit und Demokratie und ja, ein Miteinander, dann ist nichts verloren. Und dann gibt es etwas, wofür es sich auch lohnt, morgens aufzustehen und abends zufrieden ins Bett zu gehen, im Wissen, dass es noch nicht vorbei ist.
Ja, ich finde es ein wunderschönes Plädoyer, auch so kurz vor Weihnachten, und um mit Rutger Bregmann zu schließen, dessen neues Buch Moral Ambition ich sehr empfehle. Lass uns alle die Frage stellen, wer willst du gewesen sein? Und du hast mich an deiner Seite, und lass uns gerne nochmal auf einem anderen Kanal darüber sprechen, und gerne auch im nächsten Jahr vielleicht eine zweite Folge nochmal mit Christoph zusammen machen. Vielen, vielen Dank.
Das würde mich sehr freuen.
Mir hat es richtig, richtig Spaß gemacht. Vielen Dank.
Dankeschön, lieber Michael. Vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte.
Ja, eine besondere Folge für mich. Sacher hatte mich schon vom ersten Moment an, seine Auswanderungsgeschichte und dann auch der Bogen, den er gespannt hat, zu den aktuellen politischen Bedingungen, unter denen Menschen mit Migrationshintergrund hier in unserem Land leben, die hat mich ganz schön erwischt, und ich bin sehr froh, dass wir diesen Raum haben, dass wir sowas auch uns anhören und mit Menschen sprechen. Das hat natürlich und soll natürlich auch seine professionelle Geschichte überhaupt nicht schmälern, aber es ist eben immer diese Mischung aus privatem und professionellem, was Raum in unserem Podcast hat. Christoph, schade, dass du nicht dabei warst, aber die Erklärung war deutlich, und ich hoffe, dass es alles wieder in Ordnung ist, was dich beschäftigt hat. Wenn ihr diese Folge hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann sind wir gerade im neuen Jahr angekommen, 2025. Wir haben die noch im Dezember aufgenommen. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann bleibt uns gewogen, hört weiter rein, hört weiter zu, gebt gerne ab und zu mal ein paar Sterne. Wenn ihr noch nicht 5 gegeben habt, nehmen wir die gerne, und gerne auch ein paar Kommentare über Folgen, die euch gefallen haben, und natürlich auch Feedback auf unseren LinkedIn-Kanälen. Kommt gut in dieses neue Jahr, was gerade angefangen hat. Und macht das Beste draus. Wir brauchen euch alle.
dass du eingeschaltet und zugehört hast. Das war sie, die neueste Episode von Lifeline. Wenn es eine Sache gibt, um die ich dich bitten darf, dann wäre es, dass du diesen Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du Podcasts hörst, bewertest, damit wir noch mehr Gästinnen zu uns in den Podcast holen können. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank an Misu für das Sounddesign sowie an Simon für das Artcover. Vielen Dank an meine anderen KollegInnen für die Inspiration, das Feedback und den Input und euch allen, dass ihr immer wieder zuhört. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.